Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Aber gleich erstmal nach Korea. Hier eine junge Band aus Südkorea, die vor allem Musik aus Nordkorea spielt. Ak Dan Gwangchil heißen sie. 2015 gegründet, zum 70. Jahrestag der Befreiung Koreas. Und dieser Song hier ist eine Einladung in den Sonntagsspaziergang. Andrea Stopp am Mikrofon. Der 15. August, also morgen, wird als Tag der Befreiung gleichermaßen in Nord- und Südkorea gefeiert. Ich habe es gerade schon gesagt, denn mit der Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg morgen vor genau 77 Jahren, da keimte Hoffnung auf in Korea, das durch Japan zuvor jahrzehntelang kolonial unterjocht war. Die damals erträumte Souveränität des koreanischen Volkes über sein Land als Ganzes erfüllte sich bisher noch nicht. Ein Symbol aber dieses Traums ist heute zweifellos die koreanische Vereinigungsflagge. Sie zeigt die Umrisse der gesamten koreanischen Halbinsel als blaue Fläche auf weißem Grund. Und auf neueren Versionen dieser Flagge sind östlich noch zwei Punkte eingezeichnet, winzig klein. Das sind die beiden Inseln, auf die wir jetzt gleich reisen werden. Ulleungdo und Dokdo. Letztere wird von Südkorea verwaltet, allerdings unter anderem Namen auch von Japan noch beansprucht, was immer wieder zu diplomatischen Spannungen führt. Welche Rolle das im Leben der Menschen und für den Tourismus spielt, das erfahren wir jetzt im folgenden Beitrag von Bodo Hartwig.
Das Meer, dessen Anrainer heute Korea, Russland und Japan sind, entstand vor rund 20 Millionen Jahren. Etliche Millionen Jahre später schufen lavaspeiende Vulkane darin noch so manche schroffe Erhebung. Eine der jüngsten unter ihnen ist die koreanische Insel Ulleungdo. Mit ihren bizarren Felsformationen und hoch aufragenden, bewaldeten Bergen umweht sie eine gewisse Mystik. Das Licht der aufgehenden Sonne taucht ihr steil abfallendes Ufer in ein warmes Orange. Von dort ist an diesem klaren Morgen auch die ältere Nachbarinsel Dokdo am Horizont zu erkennen. Sie gilt hier als der östlichste Punkt des Landes und ist den Koreanern heilig. So wurde ihr auch das Volkslied Holo Arirang gewidmet.
Eine einsame Insel im fernen Ostmeer. Umweht heute ein starker Wind. Das kleine Antlitz hält es ihm stand. Dokdo, schliefst du gut vergangene Nacht?
Am Fischerhafen von Ulungdos altem Geschäftsviertel Chodong warten die Händler auf den Fang der vergangenen Nacht. Ihre Blicke richten sich auf die Lücke zwischen den schützenden Kaimauern, wo gerade zwei Kutter einfahren. Doch die Gesichter der Ankäufer zeigen keine allzu große Erwartung. Das Ostmeer ist seit Jahren überfischt und die Erträge sind geschrumpft. Tintenfisch, die regionale Spezialität, sei schon wieder nicht genug dabei, klagt diese Frau. Ein Mann aus Sri Lanka, der sich auf einem der Fischkutter verdingt, glaubt den Grund dafür zu kennen.
Gerade mal 10 Kisten hatten wir heute. Tintenfisch gibt's kaum noch. Die Chinesen fischen nahe Nordkorea alles weg, im großen Stil. So kommen nur noch kleine Mengen hier bei uns an.
Mittlerweile ist die Tourismusbranche mit 2/3 die Haupteinnahmequelle der entlegenen Region. Ihre exotische Landschaft und die schmackhafte Küche locken jährlich Hunderttausende Besucher an. Wer das Glück hat, als Reisender nach Ulungdo zu kommen, sollte zur leichten Erkundung mobil sein. Ob mit dem Linienbus, Taxi oder einem Mietwagen, es empfiehlt sich auch, einen ortskundigen Tourguide zu haben. Einen wie Herrn Kim. Der Pensionär und Inhaber eines kleinen Cafés mit Meerblick liebt es, Gäste umherzufahren. In der Flächenausdehnung ist Ulungdo etwa vergleichbar mit dem Chiemsee. Von der rund 40 Kilometer langen ringförmigen Uferstraße mit zahlreichen Tunneln führen gelegentlich Abzweige steil hinauf in die Berge. Im türkisblauen Wasser wiederum bieten rätselhafte Felsformationen und Eilande spektakuläre Ansichten. An der nordöstlichen Spitze der Insel führt eine 140 Meter lange Hängebrücke über einen tiefen Abgrund hinüber zum vorgelagerten Gwanumdo.
Guan bedeutet eine Art Zischen und Um ist Musik,
sagt Herr Kim. Der Name stamme von den Geräuschen, die entstehen, wenn der Wind unter der Brücke durch die Felsspalte faucht. In den Sommermonaten zumindest eine recht angenehme Erfrischung. Eine lange Holztreppe führt weiter hinauf auf das gut 100 Meter hohe, mit urzeitlichen Bonsai-Bäumen bewachsene Plateau. Die Aussicht von hier oben ist grandios.
Haben Sie mal vom russisch-japanischen Krieg gehört? Der fand hier statt.
Im russisch-japanischen Krieg 1904-5 ging es um Macht und Einfluss der beiden Reiche über die Mandschurei und Korea. 10 Jahre zuvor hatte Japan bereits Taiwan, der chinesischen Machtzone, entrissen und dann kolonialisiert. Die Marschrichtung war also vorgegeben.
In dieser Richtung ist Norden. Dorthin geht es nach Wladiwostok in Russland.
Wegen dieser russischen Schifffahrtsroute war Koreas Ostküste für die japanische Marine damals von größter Bedeutung. Sie begann auf koreanischem Territorium illegal Militäreinrichtungen zu installieren. So auch auf Ulungdo, wo sich schon länger eine japanische Polizeistation befand.
They have a base, a Japanese,
Auf den Berg dort drüben bauten die Japaner einen Beobachtungsposten mit Telegrafenanlagen.
Herr Kim deutet hinüber zur Hauptinsel.
Sie überwachten und kontrollierten von hier aus das gesamte Ostmeer. Von dem Felsen hat man nämlich die beste Aussicht. Das ist der einzige Ort auf der Insel, an dem man Sonnenaufgang und Untergang sehen kann.
Auch Dokdo, die damals unbesiedelte Nachbarinsel, war als militärstrategisches Objekt bestens zu gebrauchen. Sie wurde Anfang 1905 unter dem Namen Takeshima kurzerhand ins japanische Territorium überführt. 5 Jahre später erfolgte dann die komplette Annexion und Japanisierung Koreas. Ein neuer Morgen. Am südöstlichen Hafen von Ulongdo, dem Sodonghang, hat das Beamtenschiff der Landkreisverwaltung festgemacht. Es bietet Platz für insgesamt 80 Personen. Eine Gruppe von Oberschülern vom Festland macht sich bereit, an Bord zu gehen. Als Auszeichnung für gute Leistungen wurde ihnen eine Überfahrt nach Dokdo geschenkt. Im Jahr 2005, 100 Jahre nach der Annexion, öffnete die koreanische Regierung die Insel für zivile Besuche. Was einen regelrechten Boom an Reisen in die Region auslöste. Wegen des unberechenbaren Wetters aber gehen nur 60% davon bis nach Dokdo. Manchmal dreht ein Schiff auch noch kurz vor dem Ziel ab, etwa wenn aufkommende Winde ein Anlanden zu gefährlich machen. Die Schüler haben Glück. Sie können die Insel betreten und sogar noch höher gehen, als es normalen Touristen erlaubt wäre. Ein paar junge Uniformierte der hier stationierten Polizeieinheit begleiten die Gruppe an Land. Dokdo besteht im Wesentlichen aus 2 gebirgigen Hauptfelsen. Sie sind die Spitzen einer unter dem Meer liegenden größeren Landmasse und ragen bis zu 168 Meter hoch aus dem Wasser heraus. Auf dem östlichen der beiden Felsen stehen ein Leuchtturm sowie einige Gebäude des Wachschutzes. Schräg darüber befindet sich ein quadratischer Hubschrauberlandeplatz mit Blick auf die noch höhere Westinsel. Der leitende Polizeioffizier gibt sich die Ehre und posiert mit den Schülern vor dieser Kulisse für ein paar Fotos. Was mag in den Köpfen der Jugendlichen vorgehen, wenn sie hier stehen?
Ich kannte Dokdo immer nur von Bildern. Und jetzt bin ich doch etwas überrascht. In der Realität ist Dokdo viel größer, als ich dachte. Und dann finde ich, wir sollten die Insel als Teil unseres Landes unbedingt weiter schützen und bekannt machen.
Aber was, wenn ein japanischer Freund das Gleiche aus seiner Sicht vertritt, fragt eine Begleiterin.
Ich habe tatsächlich einen japanischen Freund und er hat genau das behauptet. Dann habe ich mit ihm einige Fakten geteilt aus dem Internet und YouTube, warum die Insel nicht zu Japan gehört. So konnte ich ihn letztlich überzeugen.
Ich war auch einmal in Japan auf Bildungsreise. Und als das Thema Dokdo aufkam, habe ich schnell gemerkt, dass alle japanischen Schüler lernen, das sei ihr Land. Damals wusste ich noch nicht so viel darüber. Trotzdem sagte ich, die Koreaner seien da aber anderer Meinung. Und nachdem ich mich mehr informiert hatte, teilte ich meine Quellen mit den japanischen Freunden. Dann konnte ich sehen, wie sich ihre Meinung allmählich änderte. Also ich finde, es ist ziemlich wichtig, wie die historischen Zusammenhänge vermittelt werden.
Plötzlich ist die genehmigte halbe Stunde Aufenthalt vorbei und ein Großteil der Gruppe schon wieder unten am Kai. Als das Schiff zurück nach Ulongdo ablegt, stehen die Polizisten Spalier und salutieren mit dem Treueschwur. Der Kapitän im Gegenzug ermuntert die Wachleute, ihre gute Arbeit fortzusetzen. Die Insel ist nun wieder für sich allein. Wind und Wasser haben der gut 2 Millionen Jahre älteren Schwester Ulongdos schon deutlich mehr zugesetzt und sie zu einem für Menschen eher unwirtlichen Ort gemacht. Ihre mit kargem Buschwerk bewachsenen Klippen sind indes seit Urzeiten das Brutgebiet der Schwarzschwanzmöwe. Die ebenfalls bislang ansässigen Seelöwen wurden während der japanischen Besatzungszeit gejagt und gelten hier inzwischen als ausgerottet. Ein Mann arbeitet an den hölzernen Treppen und Stegen, die nach oben führen. Sie müssen ständig kontrolliert und repariert werden, damit die Wächter der Insel nicht durchbrechen. Wie fühlt er sich hier in dieser Einsamkeit?
Leicht und entspannt. In der unberührten Natur gewinnt man seine Balance zurück, fühlt sich ausgeglichen und irgendwie geborgen.
Und der japanische Gebietsanspruch?
Die Behauptung, die Insel sei japanisches Territorium, greift ins Leere. Denn die Insel gehört zuallererst den Möwen. Die Möwen sind die Besitzer.
Und dann kündigt sich neuer Besuch an. Ein großes Passagierschiff steuert auf Dokdo zu. An Bord rund 400 vorwiegend koreanische Touristen. Für die Polizisten heißt es jetzt, schnell sein und Wege absichern. Aber auch bereit sein, gemeinsam fotografiert zu werden. Eine Besucherin erzählt.
Die Polizisten hier sind wirklich sehr ehrenhaft. Man kann eigentlich nicht genug würdigen, dass sie an diesem weit entfernten Ort ihren Dienst tun. Ohne eine tiefe Überzeugung ließe sich das wohl in dieser Abgeschiedenheit auch nicht bewerkstelligen. Ich bin sehr dankbar, dass die Männer unser Land an der östlichen Grenze bewachen. Hier kommen zwar hauptsächlich Koreaner her, Japaner eher nicht. Aber ein Dokdo ohne Gebietsstreit und offen für alle wäre sicherlich am schönsten. Machen wir noch ein Foto zusammen?
Für die meisten Südkoreaner ist die Reise nach Dokdo eine Art Bürgerpflicht. Die Felsen sind für sie ein Symbol für die Überwindung der japanischen Besatzung. Ein tiefsitzendes Trauma, das inzwischen über mehrere Generationen vererbt wurde. Diese Gefühle äußern sich auch in dem Evergreen »Mein Land, mein Volk«, das einige Leute hier extra für diesen Besuch einstudiert haben. Zurück auf Ulungdo. Mit bis zu 30%iger Steigung windet sich die schmale Straße an ein paar Dörfern entlang hinauf zum bewaldeten Rand des ehemaligen Vulkans. Außer in Neuseeland gäbe es das wohl in keinem anderen bewohnten Gebiet der Welt, meint Herr Kim. Auf knapp 400 Metern Höhe ist dann der Kamm erreicht, von wo sich ein spektakuläres Bergpanorama ausbreitet.
Wir stehen hier am Nari-Becken im Inneren des Vulkans. Hier war früher ein Kratersee. Der existiert heute noch unterirdisch und versorgt ganz Ulungdo mit frischem Wasser. Wir haben mehrere Quellen. Selbst wenn es länger nicht regnen würde, hätten wir keinen Mangel, da das Wasser weiter aus der Erde kommt. Es wird auch verkauft. Ist besser als Evian.
Ein Pärchen mit großen Wanderrucksäcken gesellt sich hinzu. Die beiden sehen aus, als könnten sie einen Schluck Wasser gebrauchen.
Wir kommen vom Songinbong-Gipfel mit knapp 1000 Metern, sind vorher zu Fuß den Küstenweg entlang.
Gestern waren wir auf der Naesujeon-Aussichtsplattform. Da haben wir übernachtet. Heute ist unser zweiter Tag.
Höchster Gipfel Ulungdos und Sonnenaufgang vorm Zelt. Das klingt sehr romantisch. Doch diese riesigen Rucksäcke.
Anstrengendes finde ich spannend.
Wie viel Kilo mögen das sein?
Vielleicht 20, 25 Kilo, so in der Dreh?
Wirklich? Also bei mir sind es weniger.
Naja, wir sind schließlich in unseren besten Jahren, haben die schönste Zeit unseres Lebens.
Genau. Bequeme Reisen vergisst man schnell, aber sowas bleibt hängen.
Doch selbst der berühmte Kumgang-Berg wird nach einer guten Mahlzeit erst schön, wie ein koreanisches Sprichwort sagt. Und die bekommt man hier im fruchtbaren Nari-Becken, in einem der schlichten Restaurants, die unter saftig grünen Bäumen im Freien servieren.
In dieser Gegend findet man genügend Wurzeln und Kräuter für die Beilagen. Fleisch oder Fisch gibt es hier oben ja nicht. Unser Prinzip ist deshalb einfache vegetarische Gerichte mit Salat oder Gemüse, was wir selbst anbauen und frisch zubereiten.
Sagt einer der Restaurantbetreiber. Über mangelnde Kundschaft müssten sie sich hier keine Sorgen machen.
Wir sind insgesamt 4 Restaurants, haben alle ähnliche Menüs. Wer ins Nari-Becken kommt, wird wahrscheinlich Sanche-Bibimbap essen wollen. Bergkräuter-Bibimbap. Das ist unsere Spezialität. Vielleicht suchen uns die Leute deswegen auf.
Und die kommen mittlerweile von überall her.
Auch aus dem Ausland. Dokdo und das Nari-Becken sind für Ulleungdo-Reisende die wichtigsten Ziele.
Eine Amerikanerin koreanischer Herkunft, die hier gerade auf ihrer Ocarina ein spontanes Konzert gibt, hat noch einen weiteren Grund. Und der heißt Lee Jung-hee, der Interpret dieses Songs.
Genau. Seine Musik aus den 70er, 80er Jahren habe ich früher viel gehört. An der Uni mochte ich die sehr. Wir haben sie ständig beim Karaoke nachgesungen.
Karaoke all the time.
Der Folk-Rock-Sänger emigrierte zu jener Zeit in die USA. In Los Angeles gründete er für die koreanische Diaspora den Sender Radio Korea, der dort noch heute existiert. Mittlerweile hat sich Lee Jung-hee auf Ulleungdo zur Ruhe gesetzt. Seinem Paradies, wie er die Insel nennt, hat er schließlich dieses Lied gewidmet. Und wer Ulleungdo einmal besucht hat, der wird seine Ansicht sicher gut teilen können.
Ulleungdo ist ein Paradies, das singt er da, Lee Jung-hee. Der Bericht zum morgigen Tag der Befreiung in Korea stammte von Bodo Hartwig. Gesprochen hat Sigrid Burgholder. Beiden Dank dafür, dass Sie uns Korea in dieser Zweigeteiltheit etwas näher gebracht haben und wir die Geschichte des Landes nun ein bisschen genauer kennen. Hören wir jetzt noch das Volkslied Holo Arirang. Wenn das in Korea gesungen wird, dann geht den Menschen dort das Herz auf. Und vielleicht können wir das nun ein wenig nachdenken. nachspüren. Das Gesangsquartett heißt Forestrella. Genießen Sie die Minuten bis zu den Nachrichten. Ich nehme Sie dann um 10 nach 12 wieder in Empfang. Es geht dann zum Lambrusco-Trinken nach Modena und wir besuchen das Grab, das vermeintliche Grab von Ötzi über Bozen.
같이 가보자.